Ja, dass heute so der Auftakt ist zu einer besonderen Serie von Gottesdiensten, habt ihr alle mitbekommen. Es geht um Liebe in Aktion und ein Bibeltext, der uns diese ganze Zeit über immer wieder beschäftigen wird, der uns immer wieder auch in Frage stellt und uns neue Impulse geben wird, ist ein Kapitel aus dem 1. Korintherbrief, nämlich 1. Korinther 13. Zum 1. Korintherbrief ist es so, dass sich der Apostel Paulus durch einen wahnsinnigen Dickicht von Problemen hindurchschlägt in den ersten 12 Kapiteln des 1. Korintherbriefs. Es gibt eine enorme Fülle von Problemen in Korinth und es geht von einem Thema zum nächsten. Und das sind wirklich wichtige Themen, zum Beispiel die sehr wichtigen Frage der Gaben des Geistes. Und am Schluss kommt dann das Thema Liebe. Ich habe so für mich so gefühlt, dass Paulus sehr stark das Bedürfnis hatte, nach den vielen, vielen wichtigen Problemen, dass er noch einmal auf das eine wichtige Thema zu sprechen kommen will, das also an Wichtigkeit alles andere in den Schatten stellt. Und das ist eben die Liebe. Wenn Redner erreichen wollen, dass sich die Zuhörer etwas merken, dann greifen sie manchmal in die Trickkiste und ein Trick ist, dass sie den wesentlichen Punkt immer noch mal wiederholen. Teilweise das Schlagwort immer wieder kommt, teilweise aber auch, dass man ein und dasselbe irgendwie anders aber noch mal sagt. Und so macht es interessanterweise Paulus auch, so macht es Gott auch in der Bibel. Er sagt ein und dasselbe auf fünferlei Art und Weise. Das Wichtigste im Leben. Auch wenn wir sonst mit einem Dickicht an Problemen zu kämpfen haben. Unterschiedliche Art und Weise. Das Wichtigste im Leben ist in jedem Fall und immer die Liebe. Ich möchte, dass wir dieses wahnsinnig wichtige Kapitel im Wechsel miteinander lesen. Wer hier öfter im Gottesdienst kommt, kennt die Spielregeln. Der Pastor oder wer immer vorne steht, liest das, was so ganz links am Rand steht. Und die eingerückten Teile, da ist dann die Gemeinde aufgefordert, sie dann zu lesen, wer es mag. Und ja, ich möchte bitten, dass wir aus Respekt vor Gottes Wort dazu aufstehen, so als eine Art Wertschätzung auch des Wortes Gottes. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir es nichts nütze. Sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit.
Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles.
Die Liebe hört niemals auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird, denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk.
Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören.
Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war.
Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild,
Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Amen. Also dieser Gottesdienst hat so ein wenig grundlegenden Charakter, deswegen wird manchem einiges ein bisschen oberflächlich vorkommen, ist auch ganz normal, aber es wird dann in den Sonntagen darauf vertieft werden, vor allen Dingen natürlich auch in den Gruppengesprächen und auch das Buch 40 Tage Liebe in Aktion wird manches noch sehr vertiefen. Das Wichtigste im Leben ist die Liebe. In der Gemeinde, im Leben. Da fällt mir eine Geschichte ein, die ich irgendwo gesehen habe. In einer der baltischen Hauptstädten, ich glaube es ist Tallinn, gibt es in der Altstadt 7 Kirchen. Und egal wo man steht, man sieht immer nur 2 oder 3, vielleicht auch 4 oder 5. Aber es gibt einen Punkt in der Mitte des Marktplatzes, der ist auch eingezeichnet. Wenn man da steht, dann hat man im Panorama alle 7 Kirchtürme im Blick. Und wenn wir diesen Mittelpunkt haben, die Liebe, dann haben wir auch alles andere im richtigen Blick im Leben. Ich glaube, es ist Tallinn. Königs waren schon im Baltikum, die werden es vielleicht wissen. Ja, wahrscheinlich ist es Tallinn. Ja, der erste Punkt, nein, vorher nochmal der Predigttext, den lese ich aber nur selber, nur den ersten Teil von dem, was wir gerade gelesen haben, möchte ich euch daran erinnern. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir es nichts nütze. Das sind also ganz erstaunliche Aussagen und das ist ein sehr, sehr schöner Text, wie ich das so empfinde, fast so wie ein Blumenstrauß, eine Blume. Und wenn man diesen Text so auseinander nimmt, dann wäre es so, als wenn ich eine von diesen wunderschönen roten Blumen nehme und so die Blütenblätter so rausrupfe. Muss ich sehr vorsichtig bei sein. Aber ich denke mal, es bringt uns etwas, wenn wir so die einzelnen Aussagen uns anschauen. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle, ein Stück Blech vielleicht. Und der erste Punkt ist, wenn ich keine Liebe habe, ist all mein Reden wertlos. Hat keinen Wert. Erstaunliche Aussage. Die Korinther waren sehr begeistert, wenn jemand gut reden konnte. Es gab Rednerschulen, das ist ungefähr so, wie wenn hier in Deutschland jemand eine tolle Show abliefern kann und toll singen kann. So gibt es ja allerlei Sendungen, Deutschland sucht den Superstar. Da gehen die Herzen hoch, ja, und auf und da freut man sich drüber und das sind die Stars, die man dann fast anbetet. Also das ist etwas, was Bedeutung hat für uns vielleicht. In Korinth waren es die Redner. Und sicher, wenn jemand ein begnadeter, charismatischer Redner ist, so in der Politik, der die Herzen einmal so mitreißen kann, dem fliegen eben alles zu. Dem fliegt alles zu. Aber Gott ist davon nicht beeindruckt. Wenn wir jetzt ganz toll reden könnten, wenn uns alle zuhören könnten, 40 Minuten lang. Gott ist von dem allen nicht beeindruckt. Er sagt in seinem Wort, Worte ohne Liebe sind schlichtweg Lärm. Nichts weiter als Lärm. Wenn ich keine Liebe habe, ist all mein Reden wertlos. Wir sind oft beeindruckt von tollen Rednern mit Charisma. Gott sagt, mich interessiert es überhaupt nicht, wie gut du reden könntest. Würdest du gerne gut reden können? Dass dir endlich mal alle zuhören? Gott sagt, mich interessiert es nicht. Ich will was anderes wissen. Ich will wissen, ob du liebst. Wenn ich keine Liebe habe, hat nichts von dem, was ich sage, irgendeine bleibende Bedeutung. Zweiter Punkt, zweite Aussage, die das noch vertieft. Wenn ich keine Liebe habe, dann ist all mein Wissen wertlos. Oh, da können wir gut mit den Korinthern mitfühlen. Wissen ist wirklich wichtig. Wie toll, wenn man so eine 24-bändige Brockhaus-Ausgabe bei sich im Wohnzimmer stehen hat. Wir haben das zufällig. Gut, wenn man dann noch einen Teil davon auch im Kopf hat. Aber Gott sagt, wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Wenn ich keine Liebe habe, ist all mein Wissen wertlos. Man kann ein Abi mit 1,0 haben, man kann an der Universität ein Summa Cum Laude Abschluss haben, 3 Doktorgrade und einen Professortitel dazu, aber ohne Liebe zählt das alles. Gar nichts. Ohne Liebe ist das alles wertlos. Intelligenz minus Liebe gleich Null. In Gottes Augen. Wir leben in einer Zeit, in der das Wissen ganz hoch im Kurs steht. Es explodiert förmlich. Ich habe gelesen, dass sich das gesamte Wissen der Menschheit im Moment alle 6 Jahre verdoppelt. Das hat es nie zuvor gegeben. Alle 6 Jahre. Aber wir haben trotz dieser enormen Zunahme an Wissen immer noch die gleichen gesellschaftlichen Probleme. Drogen, Arbeitslosigkeit, zunehmende Gewalt. Und auch im internationalen Maßstab bilde ich mir ein, dass es in den letzten 6 Jahren nicht unbedingt besser geworden ist. Wir haben in unserer Gesellschaft zunehmende Kälte, Liebe, Menschlichkeit und Mitgefühl zählen immer weniger was. Wir haben immer größere Probleme, obwohl wir immer mehr Wissen haben. Warum? Weil wir nicht noch mehr Wissen brauchen, sondern wir brauchen ganz verzweifelt mehr Liebe in unserem Land. Ohne Liebe ist also mein ganzes Reden und auch mein ganzes Wissen ohne jede Bedeutung. Der dritte Punkt, wenn ich keine Liebe habe, ist mein Glaube wertlos. Es gibt so einen Mythos bei uns im Land. Das geht so, Christsein heißt, dass einer bestimmte Wahrheiten glaubt. Und wenn er die alle glaubt, dann ist er ein Christ und das zählt dann bei Gott. Gott ist dann beeindruckt davon, dass er dann alles so, dieses ganze Glaubensbekenntnis auch aufsagen kann, was so am Ende von den Liederbüchern auch ist, auch bei uns. Aber nichts ist weiter weg von der Wirklichkeit und von der Wahrheit als das. Jesus nachfolgen heißt so viel mehr. Es bedeutet, in der Liebe leben. Wenn ich keine Liebe habe, ist all mein Glaube wertlos. Das ist der dritte Punkt. Und hätte ich allen Glauben, so schreibt Paulus, so dass ich Berge versetzen könnte, und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Also, wenn ich nicht nur die Gabe hätte, um den Hirschkopf herumzuwandern heute Nachmittag, sondern auch noch die Gabe hätte, zum Hirschkopf zu sagen, so viel Glaube. Hirschkopf, hebe dich hinweg und versenk dich in den Rhein. Dann wäre ich eine ziemlich große Nummer. Ich glaube, wäre die eine oder andere Zeitung, die über mich schreiben würde und über diesen Vorfall. Aber Gott imponiert das absolut nicht. Und werdet ihr sagen, ja, und aber wenn man doch an Jesus glaubt, das ist doch wichtig. Na und? Die Teufel glauben auch an Jesus. Die glauben, dass er Gottes Sohn ist und zittern dabei. Und was hilft ihnen das? Es hilft ihnen gar nichts. Es geht nicht darum, an die Existenz Jesu zu glauben, sondern es geht darum, ihn zu lieben. Wer Jesus liebt, ist eingeladen, zum Abendmahl, was wir gleich miteinander feiern werden. Nicht wer bloß an seine Existenz glaubt, wer bloß glaubt, er ist gestorben, er ist auferstanden und erlebt. Das tun die Teufel auch. Und nicht nur ihn lieben, sondern auch seinen Nächsten. Wir haben es vorhin ja gehört in der Lesung, 1. Johannes 4, Vers 20, wo es heißt, wenn jemand behauptet, ich liebe Gott und dabei seinen Bruder oder seine Schwester hasst, dann lügt er. Wenn er seine Glaubensgeschwister, die er sieht, nicht liebt, dann kann er Gott, den er nicht sieht, erst recht nicht lieben. Vierter Punkt. Wir merken, es ist alles irgendwo so eine ähnliche Aussage, auch wieder eine Vertiefung, Vers 3. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir es nichts nütze. Also der vierte Punkt ist, wenn ich keine Liebe habe, sind auch alle meine Opfer, ich halte sie hier hoch mal, so einige Opfer, wertlos. Ja, wertlos. Geschenke können ein Ausdruck von Liebe sein. Ein Geschenk, das ist also Sprache der Liebe. Es gibt so ein Buch über die Sprachen der Liebe und unter anderem eben eine Sprache ist, wenn man jemandem was schenkt, eine Blume, ein Buch, ein Auto, Geld, alles Mögliche. Aber Geschenke brauchen nicht immer ein Ausdruck von Liebe sein. Geschenke können auch Ausdruck von was ganz anderem sein, nämlich vom Egoismus, weil wir nämlich dann ein bisschen Liebe wieder erwarten oder ganz viel Liebe wieder erwarten, wenn wir jemandem etwas schenken. Ich kann auch jemand anderem was geben aus einem schlechten Gewissen heraus. Ich habe gehört, dass es also Frauen gibt, die immer ganz komisch gucken, wenn ihre Männer ihnen einen Blumenstrauß mitbringen. Ist das jetzt aus Liebe oder aus einem schlechten Gewissen heraus? Ich kann auch etwas schenken, weil ich Kontrolle und Macht ausüben will, weil ich Leute an mich binden will. Oder aus Statusgründen. Seht her, Messingschild. Es gibt so viele falsche Gründe. Und ich kann so viel geben, wie ich will. Ich kann sogar meinen Körper hingeben. Es hat ja selbst Verbrennungen gegeben. Es ist alles wertlos, wenn es nicht aus Liebe geschieht. Ich habe mir nie vorstellen können, dass jemand seinen Leib verbrennen kann ohne Liebe. Bis zum 11. September 2001. Dieser Tag hat mich eines Besseren belehrt. Man kann seinen Leib verbrennen lassen, und es ist überhaupt keine Liebe, ja, es ist Hass dabei. Alles wertlos. Und der fünfte Punkt, wenn ich keine Liebe habe, sind alle meine Leistungen wertlos. Ich habe hier einen Strich zwischen Punkt 4 und Punkt 5 gemacht. Der Sinn ist natürlich, es ist so eine Art Schlussstrich und der fünfte Punkt ist die Bündelung. Das ist eigentlich die Zusammenfassung von 1. Korinther 13, die ersten drei Verse. Gott sagt, Liebe ist wichtiger als Leistung. Und jetzt überleg mal, wie wichtig dir Leistungen sind. Macht dich das unruhig, wenn du nicht genug Leistungen bringst? Bringt dich das manchmal um den Schlaf? Überlegst du dir pausenlos, wie kann ich noch mehr leisten? Dann ist etwas aus dem Gleichgewicht geraten. Dann bist du nicht auf dem Mittelpunkt dieses Marktplatz, wo du alle sieben Kirchen im Blick hast. Das Thema des Lebens sind nicht Leistung, sondern Beziehung. Das Thema deines Lebens sind nicht die Probleme, in denen du jetzt gerade steckst, wo du dich so durchkämpfst. Probleme des Berufs, Probleme der Gesundheit, Probleme der Familie, finanzielle Probleme. Das Thema deines Lebens ist letztlich die Liebe. Und diese ganzen anderen Probleme sind manchmal auch Tricks des Teufels, um uns davon abzubringen, dass wir die Mitte des Lebens finden. Ich kann reden wie Josef Goebbels, wollt ihr und so weiter. Ich kann klug sein wie Einstein, glauben wie Reinhard Bonnke, großzügig sein wie Bill Gates. Aber wenn ich keine Liebe habe, ist das alles nichts wert. Das Einzige, was Gott wichtig ist, liebe ich ihn und liebe ich meinen Nächsten. Was ist, wenn du morgen stirbst? Das ist das Thema des Jugendgottesdienstes am Freitag bitte ladet junge Leute ein, die vielleicht noch keine Einladung bekommen haben. Was ist, wenn du morgen stirbst? Ja, was wird dann sein? Eins ist klar, ich werde vor Gott stehen. Und er wird mein Leben, er wird unser Leben auswerten. Wobei ihm dann unsere Leistungen, unsere Zeugnisse und den Brief, den ich vom Finanzamt kriege, was ich so verdient habe, das wird alles keine Rolle spielen. Er wird unser Leben auf der Basis unserer Beziehung auswerten. Die Frage ist, wie sehr hast du mich geliebt? Und wie sehr hast du deinen Nächsten geliebt? Was hast du aus deinem Leben gemacht? Das Doppelgebot der Liebe. Es kam die Frage hoch, jetzt haben wir vor ein paar Jahren 40 Tage gemacht, es ist nichts hängen geblieben, jetzt kommt wieder was Neues. Irrtum. Es kommt nichts Neues. Wer ein bisschen aufgepasst hat, dem ist aufgefallen, dass es hierbei ja um einen Auftrag handelt. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist unser Thema. Wir vertiefen jetzt das, was wir vor ein paar Jahren angefangen haben. Ein bisschen so, wie wenn man so einen Erste-Hilfe-Kurs nach einer Anzahl von Jahren wiederholt, weil man mindestens die Hälfte vergessen hat und gar nicht mehr weiß, wie man jemanden wiederbelebt. Das ist das Einzige, was zählt. Die Bibel drückt sich sehr klar aus in Bezug auf das höchste Ziel im Leben. Jesus sagt, ich habe euch gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und was ist die Frucht? Die Frucht ist nichts anderes als die Liebe. Warum ist diese Aktion jetzt dran? Die Antwort ist, wenn Liebe der höchste Wert im Leben ist, wenn das wirklich so ist, was die Bibel sagt, dann gibt es keine Zeit, in der dieses Thema nicht Nummer eins wäre und absolut angesagt wäre und wir nicht absolut drin wären im Willen Gottes. Die Antwort ist, wenn es in den vergangenen 3 Jahren keine Zeit gegeben hat, in der wir uns diesem Thema in besonderer Weise gewidmet haben, so mal über ein paar Wochen, dann ist es jetzt allerhöchste Zeit dafür. Wenn Liebe so wichtig ist, ja, dann erhebt sich die Frage, ja, worüber reden wir eigentlich die ganze Zeit? Was ist denn? Ich habe so getan, als ob ihr alle wisst, was Liebe ist. Wisst ihr, was Liebe ist? Ich habe mal so getan, als hätte ich keine Liebe. Ein schillernder Begriff, der nicht nur in der deutschen Sprache in vielfältigen Kontexten und in den unterschiedlichsten Bedeutungsschattierungen verwendet wird. Das Phänomen wurde in den verschiedenen Epochen, Kulturen und Gesellschaften unterschiedlich aufgefasst und erlebt. Jede Zeit und jeder soziale Verband setzt je eigene Verhaltensregeln für den Umgang mit der Liebe. Da war ich ziemlich verwirrt, als ich das gelesen habe, weil eigentlich gibt es ja gar nichts her. Das ist so, als ob Wikipedia sagt, ja, Liebe ist halt ein Begriff, es ist wie eine Tüte und jeder tut rein, was ihm gefällt. Und jede Zeit und jede Epoche. Du kannst eigentlich mit dem Begriff fast gar nichts anfangen. Ganz schön verwirrend. Was ist denn nun wirklich? Klar, jeder weiß irgendwo, was Liebe ist. Jeder hat so seine eigene Vorstellung. Nur die entscheidende Frage ist ja, was meint jetzt Gott mit Liebe? Was meint er damit, wenn er in seinem Wort von Liebe spricht? Und dann ist es nämlich ganz gut, wenn man einmal sich ganz dumm stellt und so tut, als hätte man noch nie davon gewusst. Und mal so Tabula Rasa macht und alles wegtut, was man bisher von Liebe so gehört hat und gedacht hat. Wir wollen uns 7 Wochen nehmen, um das zu entfalten, was Liebe ist. Und ich möchte vorab nur 2 bis 3 Definitionen geben von dem, was Liebe ist. Mehr nicht. Wirklich nur an der Oberfläche kratzen. Und der erste Punkt ist, die Bibel sagt, Liebe ist ein Gebot. Ist das grundstürzend neu? Ich denke schon. Die Bibel sagt, Liebe ist ein Gebot. Es ist also keine Möglichkeit. Ich kann nicht sagen, mal sehen, ob ich jetzt liebe, vielleicht auch nicht. Nein, Wer sein Leben an Gott orientieren will, der hat keine Möglichkeit, hier Nein zu sagen, sondern es gibt wirklich nur die eine Möglichkeit, eben zu lieben. Wenn wir es nicht tun, dann sündigen wir. Wenn wir es nicht tun, dann können wir vielleicht alles Mögliche erreichen im Leben, aber eins ist klar, Gott hat kein Gefallen an unserem Leben. Er ist nicht zufrieden mit dem, wie es läuft. Er ist vielleicht sogar sehr traurig darüber, wie es läuft. Liebe ist ein Gebot, da gibt es eine Fülle von Aussagen dazu. Mal eine, 1. Johannes 3, Vers 11, da schreibt also der Apostel Johannes, von Anfang an habt ihr gehört, also von wirklich von Anfang an, von Mose her, von Anfang an habt ihr gehört, wir sollen einander lieben, wir sollen es. Gott kann keine Freude an unserem Leben haben, wenn wir nicht lieben. Gott hat uns geboten, dass wir einander lieben sollen. Und weil eben Liebe keine Option ist, keine Möglichkeit von vielen Möglichkeiten, folgt daraus, dass Liebe kein Gefühl sein kann. Liebe ist kein Gefühl. Warum? Na klar, weil man Gefühle nicht gebieten kann. Wenn meine Kinder weinen, dann kann ich ihnen nicht sagen, nun sei mal fröhlich. Es geht nicht, weil halt Traurigkeit ein Gefühl ist und das kann man nicht beherrschen, nicht kontrollieren. Hat schon mal jemand versucht, so etwas mit einem Kind anzustellen? Viele Leute denken, Liebe ist ein Gefühl. War auch jetzt Thema die Woche, unter anderem bei der Hemsbacher Bibelwoche. Und da sagte einer meiner Pfarrerkollegen, ja, das denken viele Leute und das ist auch der Grund, warum so viele Ehen kaputt gehen, weil sie denken, Liebe sei ein Gefühl. Sie denken, es hängt am Gefühl. Liebe ist kein Gefühl. Liebe bringt Gefühle hervor. Es ist wie beim Hausbau. Das Fundament der Liebe ist das Gebot. Das Gefühl ist nicht das Fundament. Und wenn ich versuche, meine Beziehung so aufzubauen, dass letztlich die Gefühle die Grundlage sind und ein Gebot oder was andere, auch mehr dann das Dach, dann drehe ich praktisch das Gebäude um. Ich nehme das Fundament und baue es als Dach ein. Wenn ich das tue, kann man mal versuchen, was dann dabei rauskommt. Wenn wir uns das vorstellen, unser Gemeindegebäude hier hätte das Dach unten und das Fundament oben als Dach. Da braucht man kein Statiker sein, um sich das auszumalen. Das bricht zusammen. Das muss einkrachen. Das geht nicht anders. In Abwandlung von einem Bonhoeffer-Zitat, das ich neulich mal gefunden habe, möchte ich sagen, es gibt keinen Weg zur Liebe. Die Liebe ist der Weg. Die Liebe ist der Weg. Zweiter Punkt, die Bibel sagt, Liebe beruht auf eine Entscheidung. Und hier möchte ich auf die kleinen roten Kärtchen kommen, die ihr vorgefunden habt. Hoffentlich hat jeder ein rotes Kärtchen. Da oben gab es keine, nur hier unten. Da müssen wir ein bisschen verteilen, einen Ausgleich schaffen nachher, dass auch die oben eins kriegen. Da steht ein Bibelzitat drauf, 1. Korinther 14, Vers 1. Das soll auch so der Wochenspruch sein, unser interner Wochenspruch sozusagen, unser Lernvers. Strebt nach der Liebe. 1. Korinther 14, Vers 1. Wir wollten es ganz einfach machen. Kann keiner sagen, das kann ich mir nicht merken. Das kann sich jeder merken. Strebt nach der Liebe. In der anderen Übersetzung, die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. Nach etwas streben? Das setzt doch voraus, dass ich mir vorher in den Kopf setze, ich will jetzt wohin. Und dann strebe ich danach. Im Original, im Urtext, wenn man das so ein bisschen frei übersetzt, würde man das übersetzen mit Jagd der Liebe nach. So wie ein Jäger, der sich auf die Spuren eines Hirsches hängt und nicht eher locker lässt, bis er das Tier gefunden hat und es niederschießen kann und es mit nach Hause nehmen kann. Strebt nach der Liebe. Liebe ist eine Entscheidung. Wir entscheiden uns jeden Tag zu lieben oder nicht zu lieben. Viele tun so, als ob Liebe nicht kontrollierbar ist. Die Liebe fällt halt irgendwo hin und wenn man gerade da ist, wo die Liebe hinfällt, da hat man halt Glück gehabt und wenn nicht, dann hat man halt Pech gehabt. Was soll's? Wo sie hinfällt, da kann man sich nicht dagegen wehren. Und wenn man morgens aufwacht, und die Liebe nicht mehr da ist, dann kann man sich auch nicht dagegen wehren. Das ist dann eben so. Manchmal werden Trennungen und Scheidungen so begründet. Nicht immer, aber manchmal werden sie so begründet. Die Leute halten Liebe für ein Gefühl, das wie so ein Regen über einen kommt und dann kommt eine Dürre. Liebe ist eine Entscheidung und nicht lieben auch. Im Grunde ist Liebe umso stärker und reifer und erwachsener, je weniger sie eigentlich von einer Gegenliebe ausgeht. Oder wenn die Gefühle mal nicht so da sind. Viele denken, ja, wenn die Gefühle ganz stark sind, das ist eine starke Liebe. Nein, die Liebe, die mit wenig Gefühle auskommt und trotzdem noch da ist, die ist stark. Das Eheversprechen lautet aus gutem Grund: Willst du ihn oder willst du sie lieben in guten wie in bösen Tagen? Diese Frage habt ihr damals vor 50 Jahren mit Ja beantwortet. Ich gehe da mal von aus, dass diese Frage euch gestellt worden ist. Ihr habt sie mit Ja beantwortet und ihr habt gute Tage erlebt, ihr Bökers, und ihr habt böse Tage erlebt. Und wenn jetzt die Liebe nur ein Gefühl wäre und nur für die Zeiten des Sonnenscheins da gewesen wäre, dann würdet ihr heute hier nicht sitzen. Eure Liebe hat Bestand gehabt, weil sie eben letztlich auch auf einer Entscheidung beruht hat damals. Und ihr das auch signalisiert habt durch dieses Ja auf das Versprechen hin. Wir hatten alle miteinander in der Gemeindeleitung den Eindruck, dass wir in puncto Liebe noch viel lernen müssen. Wer schon genug gelernt hat, dessen Liebe den ultimativen Reifegrad erlangt hat, der das alles gar nicht nötig hat, der soll mal aufstehen. Da muss ich mich ganz schnell hinsetzen. Danke für den Hinweis. Es ist sehr demütigend zu predigen manchmal. Also wir haben es alle nötig. Wie können wir in der Liebe wachsen? Wie anfangen? Wie können wir in die Gänge kommen? 5 Bausteine zum Beginn. Wie starten? Sich informieren. Lernen, wie echte Liebe in Gottes Augen aussieht. Etwas, was ja, ein bisschen theoretisch ist, aber Theorie gehört auch dazu. Veränderung des Verhaltens fängt immer damit an, dass ich eine andere Perspektive kriege. Wir sind ein Teil dieser Welt mit all den falschen und richtigen Meinungen. Und die Welt kann uns nicht sehr viel über echte Liebe beibringen. Auch der Rest des Artikels aus Wikipedia war dann doch nicht so sehr ergiebig. Gott ist Liebe. Bei ihm sind wir an der richtigen Adresse. Wir müssen in sein Wort schauen. Wir müssen das ernst nehmen, was er über Liebe sagt. Das ist also der erste Punkt. Lernen, wie echte Liebe in Gottes Augen aussieht. Das ist ja die Grundlage für die Gottesdienste jetzt in den nächsten Zeiten, aber auch in den Gruppengesprächen, auch in den Bibelstunden. Zweiter Punkt, der tägliche Startgedanke. Sich engagieren, der tägliche Startgedanke. Es reimt sich, informieren, engagieren. Ich möchte euch darauf hinweisen, es war ein echter guter Wurf von mir. Ich bin sonst nicht so lyrisch veranlagt, aber informieren, engagieren, nicht schlecht. Die ersten 10 Minuten sind oftmals entscheidend für den Tag. Und wie wäre das, wenn mein erster Gedanke so beim Aufwachen, wenn der letzte Traum so weggewischt ist, dann der ist, oh, das Wichtigste heute in meinem Leben ist die Liebe. Die Liebe zu Gott und zu meinem Nächsten, wenn ich mir diesen Gedanken vorhalte und vielleicht auch ein Gebet daraus mache. Herr, hilf mir, heute ein Werkzeug deiner Liebe zu sein, etwas aus meinem Leben zu machen. Beziehungen sind wichtiger als Erfolge. Das erste Gebet, Herr, hilf mir dabei, mich durch deine Liebe in Dienst nehmen zu lassen, heute Frucht zu bringen. Sonst bleibt es beim guten Vorsatz für schöne Tage. Der Einbruch kommt dann bei bei Anfechtungen, die wir ja garantiert erleben. Anfechtungen, weil andere Probleme sich in den Vordergrund stellen oder weil es uns Leute schwer machen. Der dritte Punkt, meditieren. Auswendig lernen, was Gott über Liebe sagt. Das finden manche Leute eine Zumutung, Sachen auswendig lernen. Das ist unter ihrer Würde. Das ist so eine Tradition seit ungefähr 40 Jahren bei uns, dass man auswendig lernen nicht so gut findet, weil man da nicht selber drauf gekommen ist, sondern irgendwas nachbetet, was andere vorher gesagt haben. Aber das ist eigentlich schade. Es zeigt eigentlich, dass so Leute im Grunde genommen unbelehrbar sind. Wer sich nicht belehren lässt, ist unbelehrbar, oder? Das ist ganz klar. Die Bibel ist voller Hinweise darauf, wie Liebe funktioniert. Das Problem ist, dass das alles oftmals so zwischen zwei Buchdeckeln ist und irgendwo im Regal, aber es steckt nicht im Herzen. Im Regal nützt uns die Bibel gar nichts. Jakobus schreibt in seinem Brief, Kapitel 1, wenn wir in Anfechtung sind, sollen wir um Weisheit bitten. Oh, wir sind oft in Anfechtung. Da bitten wir um Weisheit und kommt nichts. Ja, warum kommt nichts? Ja, Gott gibt zwar gern Weisheit, in der Regel gibt er sie aber so, dass er uns an das erinnert, was wir schon mal gelernt haben in seinem Wort. Es passiert mir ziemlich oft, dass irgendwie dann plötzlich ein Wort Gottes kommt in einer bestimmten Situation. Pech, wenn wir nie gelernt haben. Tief präge ich mir dein Wort ein, damit ich nicht vor dir schuldig werde, sagt der Psalmist. Vierter Punkt, also deswegen auch die kleinen Kärtchen. Ihr werdet jede Woche ein Kärtchen kriegen, als Angebot, es auswendig zu lernen. Und vier Worte oder wie viel das sind, das ist nicht allzu viel. Fühlt sich mancher vielleicht auch unterfordert und möchte mehr lernen. Ja, einfach weitermachen, Kapitel 13 ist lang. Und viertens, Liebe einüben. Liebe ist wie ein Muskel. Wir brauchen keine Angst haben, wenn wir Liebe einüben, dass sich die Liebe irgendwann abnutzt, dass sie immer schwächer und schwächer wird. Das Umgekehrte ist der Fall. Je mehr wir die Liebe gebrauchen, unsere Fähigkeit zu lieben, je mehr wächst sie auch. Übung macht den Meister und es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Auch das erfordert einen Vorsatz. Ich möchte Liebe, ich möchte nicht nur, dass es ein warmes Gefühl irgendwie ist oder irgendwas, was sich in meinem Kopf abspielt. Was kann ich tun? Liebe ist auch ein Verhalten. Das habe ich vorhin nicht gesagt, weil das zu viel geworden wäre, aber an dieser Stelle muss ich es, denke ich, doch sagen. Wenn Liebe nicht auch eine Tat ist, was ist dann Liebe? Dann bleibt es nur bei mir. Und es erfordert Übung. Und es ist ein bisschen wie bei der Fahrschule. Erinnert ihr euch noch an die erste Fahrstunde, wie das war? Es war grausam. Man sitzt hinterm Steuer, alles ist so fremd. Und dann gibt es so viele Sachen fast gleichzeitig zu machen. Steuern und gucken. Und dann gibt es da noch ein Gaspedal. Das sieht man noch nicht mal. Und man darf noch nicht mal hingucken. Gas und Kupplung und Bremse. Und man muss sich umgucken an der entscheidenden Stelle. Bremsen, kuppeln, Gang einlegen, entkuppeln, Gas geben, beim Spurwechseln umschauen, Blinker an, auch noch auf die Ampel gucken. Und ihr habt gedacht, das lerne ich nie im Leben. Ich werde der Erste sein, der nie die Fahrprüfung besteht. Und in der Tat, einige von euch sind zweimal durchgefallen. Bin auch zweimal durchgefallen, sage ich allen hier. Hat aber mit der Prüfungsangst zu tun gehabt, möchte ich dazu sagen. Aber je mehr ein Fahrschüler übt, umso mehr macht er die Erfahrung, oh, das geht ja in Fleisch und Blut über. Ich denke gar nicht mehr darüber nach, wenn ich einen neuen Gang brauche. Ich höre den Motor und merke, dass er höher wird und irgendwie plötzlich ist ein neuer Gang drin. Wer ein liebevoller Mensch werden will, der muss am Anfang Dinge tun, die ihm vielleicht ein bisschen überzogen, komisch vorkommen und fremd. Aber je mehr er es praktiziert, umso natürlicher wird es. Praktizieren reimt sich auch wieder. Letzter Punkt, Unterstützung von anderen bekommen. Kommunizieren, Unterstützung von anderen bekommen. Ja, das ist wirklich wichtig. Liebe kann man nicht nur theoretisch lernen, mit einem Buch so auf dem Sofa. Liebe lässt sich nur lernen in einem Netzwerk auch von Beziehungen. Deswegen hat Jesus mehrere Jünger berufen, die haben untereinander schon Liebe gelernt und haben sich aneinander so die Zähne ausgebissen. Man merkt es so, wenn man die Evangelien liest, wie die Liebe gelernt haben und wie mühsam das doch war. Das ist ein guter Grund, bei einer Kleingruppe mitzumachen jetzt. Die Teilnehmer kommen nämlich nicht aus derselben Familie, man kennt sich nicht so gut, die sind auch völlig anders von ihrem Denken her, geprägt manchmal. Da muss man sich einbringen und aktiv werden, man muss sich auf diese vollkommen andere Denkart einlassen. Und das sind so die 5 praktischen Bausteine zunächst mal. Und in den nächsten 7 Wochen möchten wir alle 5 Bausteine anbieten. Es soll ein Angebot sein. Niemand soll sich überrumpelt fühlen, sondern es soll wirklich ein Angebot sein. Wir fangen heute schon mal an mit diesem Gottesdienst. In Hauskreisen und auch in der Bibelstunde gibt es die Möglichkeit, das zu unterstützen, was sonntags an Impulsen gekommen ist. Es gibt einen Wochenspruch zum Auswendiglernen. Heute strebt nach der Liebe. Und ich empfehle auch noch einmal sehr das Buch zum Thema Liebe in Aktion, heute erhältlich. Und jede Woche wird es auch eine Gemeinschaftsaktion geben, von der wir auch gehört haben heute. Also es soll einfach Spaß machen, soll jetzt nicht groß theoretisch sein, einfach wo man zusammenkommt und Zeit miteinander verbringt, die ja Freude macht, Erlebnischarakter hat. Heute die Wanderung um den Hirschkopf herum. Ja, eine gute Gelegenheit zum Wandern, heute 14.45 Uhr, das soll der Einstieg gewesen sein. Herzlich willkommen, ich möchte mit euch beten. Ja, es ist schon so, dass es so viele Probleme in unserem Leben gibt, die sich manchmal vorschieben vor das Wesentliche. Oft entdecken wir das viel zu spät und es geht uns auf, dass du etwas anderes mit uns vorhattest an diesem Tag. Heute ist der Start dieser besonderen Zeit vor Ostern, dass wir über deine Liebe nachdenken und dass wir reagieren wollen auf diese deine Liebe, indem wir dich wieder lieben und auch unseren Nächsten lieben, weil du ihn liebst. Herr, schenke dazu Gelingen. Ich möchte dich bitten, auch für heute, dass du uns auf viele Gelegenheiten aufmerksam machst, wie wir deine Liebe weitergeben können. Herr, bitte segne du uns. Amen.